Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Seit Wochen protestiert die Berliner Kulturszene gegen drastische Sparvorhaben des Berliner Senats, auch heute wieder. Aber wie solidarisch sind die Institutionen untereinander, kurz bevor der Sparhaushalt beschlossen wird? Dazu gleich mehr. Außerdem besuchen wir eine Ausstellung in L.A., die den Mord an dem schwarzen US-Teenager Trayvon Martin zum Ausgangspunkt genommen hat, um eine Lücke in der Sammlung des Los Angeles County Museum of Art zu schließen. Und wir fragen, wie es den Kulturerbestätten in Syrien derzeit geht, wann der Wiederaufbau von beschädigten Denkmälern beginnen könnte und wie ein Archiv in Deutschland dabei helfen kann. Am Donnerstag soll im Berliner Abgeordnetenhaus das größte Kürzungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen werden. 3 Milliarden Euro insgesamt sollen eingespart werden. Zwar sind die ersten drastischen Sparpläne im Kulturbereich für manche Häuser wie die Schaubühne, das Berliner Ensemble oder die Kinder- und Jugendtheater wieder zurückgenommen worden, aber das ändert nichts daran, dass im Kulturetat immer noch 130 Millionen Euro eingespart werden sollen. Dagegen ist heute erneut in Berlin demonstriert worden, unter dem Motto: Wir sind unkürzbar. Ein Berlin für alle hatte ein breites Bündnis aus über 70 zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer Großdemonstration aufgerufen. Aber die Frage ist, sind die Kulturinstitutionen jetzt noch so vereint in ihrem Protest wie vor ein paar Wochen?
Das hier kann eine Wende sein. Ich hoffe, dass auch nach dem Bündnis sich noch Menschen finden, die überlegen, wie wir widerständig bleiben können und uns vernetzen. Und ich möchte mit einem Call und Response enden.
Wir sind Berlin. Wir sind alle unkürzbar. Wir sind Berlin.
Für uns bei der Demonstration dabei war Thomas Fitzel. Er hat von Anfang an die Proteste zu den Kürzungen im Kulturhaushalt mitverfolgt. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Kommende Woche soll der Berliner Haushalt für 2025 endgültig beschlossen werden. Könnten diese Proteste von heute noch eine Wende in der Sparpolitik bewirken?
Nein, also das ist ein frommer Wunsch. Man hat ja beobachten können, es gab ja überhaupt gar keine inhaltliche Diskussion über den Sinn und Unsinn der Kürzungen. Und man konnte schon sehen, im Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhaus, da ging die Kürzung ja schon durch, da gab es nur wenige Nachfragen. Und genau so wird es am Donnerstag auch passieren. Das wird einfach durchgewunken.
Treffpunkt der Demo heute war am Lustgarten vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum. Gegenüber ist der Weihnachtsmarkt am Humboldt-Forum. Wofür haben sich die Berliner mehr interessiert?
Naja, am Anfang dachte ich, das sieht doch sehr, sehr mau aus, aber Sie haben das ja richtig beschrieben. Das ist auf der Museumsinsel, hat es heute gestartet, quasi dem Hotspot der Hochkultur. Es ging dann nach Berlin-Kreuzberg an den Marianneplatz, der ist legendär, da ist das Bethanien. Das steht ja eher für die freie Kultur und das war im Prinzip auch die Richtung dieser Demonstration. Man konnte eben sehen, am Anfang vor etlichen Wochen, da waren noch die großen Theater dabei, da waren die Intendanten dabei, prominente Schauspieler wie Lars Eidinger oder Uli Mattes. Die waren heute nicht mehr da. Heute waren eher die Vertreter kleinerer Initiativen, soziokultureller Initiativen im Bereich der kulturellen Bildung, aber nicht mehr die großen Häuser, die großen Klangkörper, die Philharmoniker, die Deutsche Oper oder die Opernhäuser, sondern eben die kleineren Initiativen nur noch.
Ja, Sie haben es gesagt, bei manchen Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel der Schaubühne oder beim Berliner Ensemble oder auch bei den Philharmonikern, da sind die Kürzungen wieder erstaunlich schnell zurückgenommen worden. War das aufgrund dieser Proteste in den letzten Wochen?
Also das war ja recht erstaunlich. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner hat das plötzlich die Kultur zur Chefsache erklärt. Es wurde ein runder Tisch einberufen. Da saß auch der Kultursenator Joe Ciallo. Allerdings glaubt niemand mehr, dass er wirklich was zu entscheiden hat. Und das Entscheidende war eben vor allem, wer saß an dem runden Tisch. Die da am runden Tisch mit vertreten waren oder ihre Lobbyisten da hatten, die konnten plötzlich ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Und die nicht da vertreten waren, die hatten plötzlich das Nachsehen. Also zum Beispiel Berlin Mondial, das ist ein Projekt der kulturellen Bildung, das vor 10 Jahren zusammen mit dem Flüchtlingsrat entwickelt wurde. Ich traf zum Beispiel auf der Demonstration Sabine Kroner, die Gründerin von Berlin Mondial.
Wir sind in den letzten Tagen zu allen Abgeordneten gelaufen, wir haben Gespräche geführt und wir haben keine Lobby vorgefunden. Wir sind auf Null gesetzt worden. Was man uns jetzt angeboten hat in einem Änderungsantrag, sind 50.000 Euro für die sogenannte Betriebsschließung. Für uns ist das eine Katastrophe. Viele Aspekte werden uns einfach wegbrechen. Wir werden sehr schmerzhaft erfahren an einigen Stellen, dass das doch nötig ist. Also ich komme aus der kulturellen Bildung. Wir haben die Jugendkulturinitiative umgesetzt. Das wurde aufgesetzt als Reaktion auf die sogenannte Silvesternacht im Rahmen des sogenannten Jugendgewaltgipfels. Und wir haben jetzt selber ein Crowdfunding gestartet, um halt irgendwie die nächsten Monate überbrücken zu können, um rausfinden zu können, können wir irgendwo verlässlichere Partner finden.
Wie ist es denn nun insgesamt um die Solidarität innerhalb der Kultur bestellt, jetzt wo klar ist, einige trifft es härter als andere?
Naja, am Anfang hieß es ja eigentlich, von den Kürzungen nehmen wir die freie Szene aus. Aber jetzt ist natürlich zu beobachten, die freie Szene wird doch getroffen, wenn auch durch viele indirekte Maßnahmen. Ich fragte also Daniel Brunet, den Sprecher für die darstellenden Künste innerhalb der Koalition der freien Szene, wie es denn jetzt mit der Solidarität in der Kultur noch bestellt sei.
Wir lassen uns nicht dividieren und wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Ich war persönlich sehr beeindruckt, diesen gesamtes Herz, wie solidarisch die Kulturszene sich gestalten hat. Und wir haben das alles die ganze Zeit mit einem sehr großen Mantel von Solidarität zusammengetan, weil gemeinsam sind wir stark und alleine können wir nur sterben.
Aber das ist halt doch nicht wirklich die Wahrheit. In den großen Häusern denkt man jetzt so als Geste der Solidarität über eine Minute Kulturstreik für jede Aufführung nach. Also eine Minute, das reicht gerade, um irgendwie ja sein Handy abzustellen und sich auf dem Sitz richtig hinzusetzen. Eine Minute, das ist irgendwie gar nichts.
Ist denn inzwischen schon bekannt, was mit dem Sanierungsstopp für die Komische Oper ist? Soll der kommen oder doch nicht?
Da war bisher noch keine klare Aussage zu hören und ich hatte auch gestern nochmal nachgefragt. Bisher weiß man noch nichts. Es gibt irgendwie Zusage, ja, wir versuchen das irgendwie aus anderen Töpfen zu finanzieren, aber bisher gibt es noch keine definitive Zusage, dass der Sanierungsstopp aufgehoben wird und das hieße am Ende dann doch für die Komische Oper, dass sie langsam auf ein Ende zugehen würde.
Gegen die Sparpläne des Berliner Senats haben heute 70 zivilgesellschaftliche Organisationen demonstriert. Thomas Fitzel hat Eindrücke gesammelt. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zu einer Ausstellung, für die ein Mordausgangspunkt war, nämlich der an dem unbewaffneten afroamerikanischen Teenager Trayvon Martin im Februar 2012 in Sanford, Florida. Der Täter wurde 1,5 Jahre später freigesprochen. Welchen Einfluss hatten diese Ereignisse auf schwarze Künstlerinnen und Künstler in Europa, Afrika und Amerika? Wie haben sie den Ereignissen vorausgegriffen? Diese Fragen hat sich die Kuratorin von Imagining Black Diasporas, 21st Century Art and Poetics im Los Angeles County Museum of Art gestellt. Heute wird die Ausstellung eröffnet und Kerstin Zilm hat sie schon gesehen.
Streifen, Blockbuchstaben, Schatten, geometrische Figuren. Schwarz auf weiß füllen sie eine Wand im ersten Raum der Ausstellung. Das Werk ist eine Version von Adam Pendletons Black Dada Flag, Black Lives Matter. Er schuf sie 2015 für den belgischen Pavillon der Biennale in Venedig. Pendleton bezog sich darin auf ein Gesetz aus dem Bundesstaat Florida. Aus seiner Sicht erweiterte es das Recht auf Selbstverteidigung so stark, dass der Mörder von Trayvon Martin freigesprochen wurde. In Los Angeles war die Black Lives Matter Flagge der Funke für die Ausstellung, sagt Deandra Lawson, Kuratorin von Imagining Black Diasporas, 21st Century Art and Poetics.
Das Konzept der Ausstellung begann damals mit einem Gefühl von Dringlichkeit, auf das, was gesellschaftlich passierte, zu reagieren. Zuerst habe ich eine Bestandsaufnahme unserer Sammlung gemacht. Dann habe ich begonnen, Ideen für Akquisitionen zu sammeln. Ich habe dabei natürlich auch strategisch gedacht. Die Ausstellung ist der Versuch, die Vertretung schwarzer Kunst im LACMA zu erweitern.
Bei ihrer Bestandsaufnahme fand die Kunsthistorikerin einige bedeutende Objekte von indigenen afrikanischen Künstlerinnen und Künstlern. Doch erstens barg deren Herkunft aus ihrer Sicht viele ethische Probleme. Wer hat sie wann und wo, unter welchen Umständen erworben? Zweitens wollte sie sich auf zeitgenössische Kunst konzentrieren. Mit der für 2025 geplanten Eröffnung ergab sich fast logisch der zeitliche Rahmen für die Ausstellung, das erste Viertel des Jahrhunderts. Doch da war die Auswahl in der Sammlung nicht sehr groß.
Die Erklärung ist leider, dass Kunsthistoriker die globale schwarze Kunst in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Einige meiner Vorgänger haben schon großartige Fortschritte beim Ausbau unserer Sammlung gemacht. Aber trotzdem fehlten einige bekannte zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die international arbeiteten. Ibrahim Mahama aus Ghana ist zum Beispiel jemand, mit dem wir nun eine große Lücke füllen konnten. Weniger bekannte Künstler fand ich durch Mundpropaganda oder Recherchen.
Lawson nahm mit schwarzen Künstlerinnen in Afrika, Europa und Amerika Kontakt auf. Bei der Suche halfen unter anderem von Schwarzen gegründete Künstlerresidenzen in Ghana, Senegal, Südafrika, Jamaika, New York und Los Angeles. LACMA erwarb in den vergangenen 5 Jahren rund die Hälfte der jetzt ausgestellten Werke. Viele der 70 Bilder, Collagen, Fotografien, Videos und Skulpturen sind zum ersten Mal in den USA zu sehen. LACMA beauftragte außerdem Dion Brand und Itasha Womack, ausstellungsspezifische Gedichte zu schreiben. Dabei war es Kuratorin Deandra Lawson wichtig, durch Auswahl und Präsentation der Werke den Begriff Diaspora neu zu besetzen.
Kunsthistoriker konzentrieren sich oft auf die Biografie eines schwarzen Künstlers. Sie gehen zuerst auf ihre Unterdrückung ein und wie sie diese überwunden haben. Erst am Ende fragen sie, was haben sie eigentlich geschaffen? Ihr Fokus ist nicht auf Materialien und deren ästhetische Wirkung gerichtet. Ich habe dagegen mit einer formalen und ästhetischen Auseinandersetzung begonnen. Mein Ziel war es, Objekte stilistisch zusammenzustellen und Verbindungen über Regionen hinweg zu knüpfen. Erst von dort aus wollte ich zur Geschichte und zur Biografie finden.
Die Ausstellung hat sie in 4 Bereiche aufgeteilt. Sprache und Stille erforscht Macht und Grenzen des Wortes. Bewegung und Transformation zeigt Körper im Tanz, im Alltag, im Kampf und in Verführung. In Imagination finden Künstlerinnen und Künstler in Abstraktion und Collagen Ausdrucksformen für die Weite der Diaspora und die Vielfalt ihrer Erfahrungen. Repräsentation nimmt sich schließlich in einer Serie von Fotografien Imperialismus und Kolonialismus vor. In jedem Raum schwingen Themen der Unterdrückung mit, doch Ausdrucksformen, Materialien und ästhetische Entscheidungen verkörpern Macht, Stolz und Schönheit. Sie stehen tatsächlich im Vordergrund. Dass die meisten der Werke erst kürzlich erworben wurden, ist Ausdruck des großen Nachholbedarfs von führenden US-Kunstinstitutionen. Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler der schwarzen Diaspora, wie Fotografien von Ibrahim Mahama aus Ghana, Videos von Sammy Abdullahi aus der Demokratischen Republik Kongo und Installationen von Kemangwa Lehulere aus Südafrika, sollten selbstverständlich Teil ihrer Sammlungen sein.
Syrien gehört zu den eindrucksvollsten Kulturlandschaften weltweit. Die Dichte an historisch bedeutenden Denkmälern ist dort sehr hoch. Die antike Stadt Palmyra oder die Zitadelle von Aleppo sind vielleicht am bekanntesten. Im Krieg waren diese Kulturdenkmäler besonders gefährdet. 2015 zum Beispiel haben die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats Tempel in Palmyra gesprengt. Aber auch unter dem Assad-Regime war eine freie Erforschung archäologischer Stätten kaum noch möglich. Seit mehr als 10 Jahren gibt es ein Projekt, das versucht, so viele Dokumente und Fotos wie möglich von Kulturerbestätten in Syrien zu archivieren. Das Syrian Heritage Archive Project, eine gemeinsame Arbeit des Deutschen Archäologischen Instituts und des Museums für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Und dessen Leiter, Stefan Weber, erreiche ich heute in Ägypten. Guten Abend.
Schönen guten Abend aus Kairo.
Genau eine Woche ist es jetzt her, dass Syriens Diktator Bashar al-Assad das Land verlassen hat und nach Russland geflohen ist. Was haben Sie zuerst gedacht, als Sie davon gehört haben?
Große Freude auf der einen Seite, gleichzeitig doch viele Sorgen, wie es denn weitergeht. Wir kennen ja seit Jahrzehnten das Regime und mit welchen Grauen es regiert. Das Land steckte fest. Im ersten Augenblick waren alle froh. Also ich habe viele Nachrichten bekommen, alle haben sich gefreut, dass es nicht vorbei ist. Das war ja ein furchtbarer Schatten auf dem Land. Jetzt auch viel rausgekommen, was gar nicht in dieser Tiefe so bekannt war. Von Drogenhandel bis zu der großen Unterdrückung. Seit Naya war natürlich bekannt. Und die Menschen, die verschwunden sind, auch. Deswegen war so erstmal so ein, als hätte man einen Schatten von etwas weggezogen. Aber auch das Licht, das war erstmal nicht so ganz klar, was denn das wird. Denn wer die Islamisten genau sind, was sie wollen, wie sie regieren werden, war nicht klar. Und auch die Geschwindigkeit, mit der das Ganze verstanden ging, war erstaunlich, sodass man ein bisschen so mit Sorge auch guckte, ja, wie wird das denn jetzt mit der Diversität in dem Land? Ja, man muss vorstellen, das Land ist ja wie so ein Mosaik voller verschiedener Gruppen, ob es nun religiöse Gruppen sind, viele christlichen, viele muslimische oder auch die ethnischen Gruppen, da gibt es eine große Vielfalt. Die Frauen hatten auch Bewegungsfreiheit, nicht 100%, aber trotzdem sehr viel besser als in einigen anderen Ländern. Und jetzt hat man gedacht, was passiert denn jetzt? Werden die Frauenrechte eingeschränkt? Werden die Minderheiten gegeneinander ausgespielt? Aber momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Also man kann noch nicht viel sagen, aber man kann vielleicht in 3-4 Monaten noch mehr sagen. Aber die Regierung funktioniert, die ist übergeben worden. Die ersten Stadträte sind gewählt worden. Die Minderheiten, mit denen wird sich getroffen und ihnen Schutz gewährt. Und auch Frauenrechte sollen gewahrt werden. Das hört sich ja mal gut an. Ob das ja noch so kommt, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall ganz deutlich viel besser, als das zu erwarten war bei der Übernahme von Islamisten.
Wie viele Dokumente, Pläne und Fotos besitzt denn das Syrian Heritage Archive Project momentan? Und könnten damit archäologische Stätten auch jetzt wieder aufgebaut werden, die zerstört worden sind? Beziehungsweise könnte die Forschung wieder aufgenommen werden?
Ja, wir haben angefangen vor fast jetzt so 11 Jahren, um praktisch am Tage X mit dem Wiederaufbau Wissen bereitzustellen, weil vieles ja verloren geht, auch an Wissen, die Archive sind verloren. Für uns bedeutet aber Wiederaufbau nicht, dass man erstmal Ruinen wieder aufbaut, darum geht es jetzt lange nicht, sondern es geht darum, Altstädte, bewohnte Orte zu unterstützen. Und da haben wir auch schon in den letzten Jahren einiges getan. Wir haben uns auf Aleppo konzentriert. Das ist die wichtigste Altstadt der Region mit den größten Schäden, sodass wir gesagt haben, hier fangen wir an zu arbeiten. Wir haben 250.000, 300.000 Digitalisate, alle georeferenziert. Man kann also einen Knopf drücken, hat ein Gebäude und kriegt die ganzen Informationen. Das ist frei zugänglich oder wird auch gerne geschickt den Personen, die restaurieren. Aber für uns geht es nicht darum, jetzt zu forschen oder irgendwelche Ruinenstädte aufzubauen. Die Frauenkirche hat auch lang gelegen, sondern erstmal zu überlegen, wie kann man mit diesen Altstädten weiterkommen, denn da müssen ja Menschen leben. Und das ist etwas, was uns schon Jahre umtreibt. Es gab ja mehrere Jahre jetzt keinen Krieg mehr in Aleppo, sondern mehr im Norden Idlib und im Nordosten, aber nicht in Aleppo. Und da galt unsere Sorge vor allen Dingen dem Wiederaufbau der wichtigen Altstadt. Man muss sich vorstellen, das ist die älteste bewohnte Stadt auf der Welt mit einer der wichtigsten Altstädte im östlichen Mittelmeerraum, der größten Basare mit dieser unglaublichen kulturellen Vielfalt. Das ist besonders erhaltenswert und besonders schützenswert und da sitzen wir dran, hier beim Wiederaufbau zu helfen. Ich bin erstmal total beruhigt, dass es kein Hin und Her im Krieg gibt, keine zweite Schlacht um Aleppo, sondern dass jetzt hoffentlich der Ruhe einkehrt, sodass die Menschen zurückkehren können und auch dann ihre Stadt wieder aufbauen. Und das fehlte bisher. Es gab mit Assad-Regierungen keine strukturierten, geplanten Masterplan sozusagen, um das wieder in Gang zu bringen. Es gab auch keine Gelder. Und das wäre praktisch der nächste Schritt, zu überlegen, wie kann man nicht wir als kleine Player, sondern wie können größere Gemeinschaften gefunden werden, um überhaupt den Wiederaufbau zu finanzieren und ihn dann denkmalgerecht durchzuführen.
Ja, also die systematische Erfassung von Schäden an Kulturerbestätten, das ist ja eigentlich auch etwas, das die UNESCO übernehmen könnte und sollte. Und das ist ja der erste Schritt, bevor ein Wiederaufbau kommen kann. Aber auch beim Krieg gegen die Ukraine sehen wir, dass das bisher nicht flächendeckend passiert. Und auch Ihr Projekt ist ja ein nationales Einzelprojekt. Wie sehen Sie die Rolle der UNESCO in diesem Zusammenhang?
Die UNESCO ist ja selber kein Akteur, sondern in dem Sinne, dass sie selber aufbauen. Das machen sie ganz selten. Die brauchen ja auch Gelder von außen und Partner, mit denen die das
zusammen machen. Aber ich meinte jetzt das Monitoring. Ich meinte wirklich diese Erfassung der Schäden. Also das, was eigentlich Ihr Archive jetzt gemacht hat.
Das ist eigentlich, also das ist auch Teil des Masterplans. Normalerweise schickt man dann da einen Architekten durch die Straßen und fängt an, die Schäden aufzunehmen. Das haben wir jetzt zum Teil schon gemacht. Aber die UNESCO kann sowas nur begleiten, koordinieren und vor allen Dingen dann aufrufen für zum Beispiel Geberkonferenzen und einen Kick-off machen. Dann müssen andere Einrichtungen dann der Stadt Aleppo helfen, das durchzuführen. Das kommt ja nicht so, dass dann praktisch eine ausländische oder internationale Behörde dann den Wiederaufbau von Aleppo übernimmt, sondern es geschieht natürlich mit einer Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung muss erstmal richtig funktionieren. Das dauert noch. Wir werden sehen, wer das macht. Und dann muss auf politischer Ebene erstmal eine Geberkonferenz stattfinden, also Gelder gefunden werden, um überhaupt einen solchen Aufbau zu finanzieren. Sonst bleibt es immer Einzelstückwerk und hat immer die Gefahr, dass dann auch die Standards gesenkt werden, je nachdem, wer da seine Hände im Spiel hat. Da muss die UNESCO natürlich was tun, um diese Koordinierung dieser verschiedenen Player zu ermöglichen. Der Ruf nach UNESCO ist jetzt nicht der ultimative Ruf, sondern eigentlich müssten sich erstmal Regierungen zusammensetzen und sagen, helfen wir dem Land oder nicht.
In Deutschland gibt es momentan eine Migrationsdebatte und in der scheint es manchmal so, als ob Deutsche und Syrer erst seit dem Bürgerkrieg miteinander zu tun gehabt haben. Aber zumindest auf dem Gebiet der Archäologie stimmt das ja nicht. Seit wann interessieren sich deutsche Archäologen für Syrien, beziehungsweise seit wann arbeiten sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen dort zusammen?
Also eigentlich haben wir eine 120-jährige Forschungstradition und seit den 80er Jahren gibt es auch eine Station des Deutschen Archäologischen Instituts. Ich selbst habe 6 Jahre dort gewohnt. Das sind lange Freundschaften. Auch meine Vorgänger haben schon in Syrien gearbeitet. Das sind Partnerschaften und dann ärgert mich auch diese Diskussion. Das ist wirklich, wo ich mich schäme vor meinen Freunden, weil man hat zusammen gearbeitet. Man vertraut einander, man braucht die Expertise miteinander, auch in Deutschland. Und dann soll man nicht direkt soll so praktisch beleidigen sagen, ja, dann könnt ihr wieder gehen. So kann man keine Partnerschaften pflegen. Das müsste man dann langfristig weiter überlegen. Was macht Sinn? Wer kann wo sein Wissen am besten nutzen? Und zum Beispiel meine Mitarbeiter, syrische Mitarbeiter, die fahren ja hin und her. Das heißt, sie sind perfekte Brückenbauer zwischen unseren beiden Ländern, so wie das international notwendig ist. Und das Schlimmste, was Deutschland machen könnte, wäre zu sagen, wir brauchen euch nicht, geht einfach. Also dann würden wir uns selber schaden. Und menschlich finde ich das auch unter aller, will ich jetzt nicht weiter sagen, aber es ist nicht korrekt. Freundschaft muss man pflegen und dann sind sie auch für beide Seiten extrem wichtig für die zukünftige Entwicklung in der Wissenschaft, aber auch in der Zusammenarbeit der Länder, die ja auf vielen Ebenen stattfindet.
Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin, bei dem auch das Syrian Heritage Archive Project angesiedelt ist. Dankeschön für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Georg Scharek.
Die iranische Sängerin Parastu Ahmadi und 2 ihrer Bandmitglieder sind kurz nach ihrer Festnahme wieder freigelassen worden. Das sagte ihr Anwalt der iranischen Tageszeitung Shark. Er habe aber noch keinen Kontakt zu seinen Mandanten, die nun auf die offizielle Anklage warten müssten. Ahmadi war vor wenigen Tagen live aufgetreten, und zwar ohne Kopftuch und im ärmellosen Kleid. Das Video wurde innerhalb von 2 Tagen fast 1 Million Mal angeklickt. Die iranische Justiz hatte deshalb Ermittlungen aufgenommen. Im Iran gelten strenge Bekleidungsregeln für Frauen. Bei Verstößen drohen Strafen, die durch ein neues Gesetz weiter verschärft werden sollen. Außerdem dürfen Frauen nicht in der Öffentlichkeit solo singen. Bei tausenden Objekten in Museen, Bibliotheken oder Archiven ist die Herkunft ungeklärt. In vielen Fällen ist ein NS-Raub nicht auszuschließen. Nordrhein-Westfalen will jetzt die Suche nach unrechtmäßig entzogenen Kulturobjekten stärken. Die Landtagsfraktionen von CDU und Grünen wollen, dass die Koordinationsstelle Provenienzforschung dauerhaft gefördert wird. Die Stelle spiele eine entscheidende Rolle im Bemühen, die Herkunftsgeschichte von Kulturgütern aufzuklären. So heißt es in einem Antrag der Parteien. Die 3-jährige Pilotphase der Koordinationsstelle endet mit Ablauf dieses Jahres. Die Stelle hatte Anfang 2022 ihre Arbeit aufgenommen und wurde zunächst für 3 Jahre mit insgesamt 1,2 Millionen Euro ausgestattet. Die in Bonn angesiedelte landesweite Kontaktstelle soll Museen und andere Einrichtungen in allen Fragen der Herkunftsforschung beraten, unterstützen und vernetzen. Arbeitsschwerpunkte sind neben verfolgungsbedingten Entzügen der NS-Zeit und des Kolonialismus auch Kulturgutverluste in der Zeit der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Nach mehr als 800 Ausgaben in 17 Jahren hat Max Mohr als Moderator des Kulturmagazins Titel, Thesen, Temperamente im ARD-Fernsehen aufgehört. Heute war seine letzte Sendung. Seine berufliche Laufbahn begann Max Mohr mit bürgerlichem Vornamen Dieter beim ORF. Bekannt wurde er zu Beginn der 1990er Jahre als Moderator des von der Kritik gelobten Medienmagazins Canale Grande bei dem damals noch jungen deutschen Spartensender Vox. Mit seiner charismatischen Präsenz und seinem scharfsinnigen Humor habe der 66-jährige Moderator und gelernte Schauspieler die deutsche Kulturlandschaft geprägt, heißt es bei der ARD. Seine Moderationen hätten dazu eingeladen, ganz neu über kulturelle Phänomene, gesellschaftliche Zusammenhänge oder auch nur skurrile Beobachtungen des Alltags nachzudenken.
Wie der Wohnungsmarkt Ende des 18. Jahrhunderts in Wien so war, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber zumindest Ludwig van Beethoven ist allein in dieser Zeit dort mehr als 30 Mal umgezogen. Der Schweizer Regisseur Christoph Marthaler bezeichnet ihn deshalb als notorischen Wohnungswechsler und hat seinem ständigen Ein-, Aus- und Umziehen jetzt ein Stück gewidmet. Tiefer Graben 8 heißt es. Das ist eine von Beethovens Wiener Adressen gewesen. Und heute hatte das Stück am Theater Basel Premiere.
Wohnen Sie hier?
Ich wohnte hier.
Wie meinen Sie das?
Gestern verließ ich meine Wohnung und rückte im gleichen Hause um ein Stockwerk tiefer.
Aus welchem Grund?
Mir wurde vom Eigentümer des Hauses dieser Tausch aufgezwungen. Da er in den Besitz der Räume kommen wollte, worin ich durch 10 Jahre fast gelebt habe. Nun lebe ich also als eine Fremde im eigenen Haus. Und wie eine Fremde stehe ich auch von meiner eigenen alten Wohnung.
Für uns mit dabei war Jörn Florian Fuchs. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ich habe gedacht, dass Beethovens Unglück in der Liebe der wichtigste Motor in seinem Schaffen war. Wieso erkundet Marthaler jetzt das Umziehen? Ist da irgendwas bisher übersehen worden?
Also das mit der Liebe ist nicht ganz falsch, das kommt auch vor. Es gibt ein paar sehr intime, sehr berührende Szenen, wo vor allen Dingen ein älteres Liebespaar sich so trifft und sich umarmen will. Aber es kommt dann eine Störung, es kommt jemand durch die Tür und sagt, darf ich mal kurz stören? Und das stört natürlich, dann unterbricht diese Szene. Aber dieser Wohnungswechsel, der ist natürlich groß gedacht. Also es geht um die Frage, was heißt Wohnen überhaupt? Damit natürlich verbunden, was ist eigentlich Heimat? Wo findet man einen Ort, wo man wirklich zu Hause ist? Und die Frage beantwortet sich bei Marthaler ja immer eigentlich. Der Mensch ist und bleibt letztlich vereinzelt, einsam, auch wenn er sich eben zu kurz mal mit einer Person oder mehreren verbindet, wie das heute Abend auch der Fall war.
Dass der Wohnungsmarkt in vielen Städten momentan alles andere als lustig ist, das bestimmt die Realität vieler Menschen. Gerade sucht Marthaler da nach Parallelen zu Beethovens Zeit?
Nicht wirklich, das darf man so nicht eins zu eins übersetzen. Anna Fibrock hat ein Bühnenbild geschaffen aus mehreren Wohnungen, die alle, die zum Teil sogar gar nicht so unelegant sind, aber teilweise auch runtergekommen sind. Die sehen wir nebeneinander auf der Bühne. Es wird manchmal ein bisschen hin und her geschoben, dann vergrößert sich der Raum oder verkleinert sich. Und ein wichtiges Element sind mehrere Klaviere, zum Teil auch etwas angeranzt schon, und auf denen natürlich dann auch gespielt wird. Und da ist ein großes Ensemble, es ist ja auch der Opernchor mit dabei und für einige Solistinnen und Solisten aus dem Marthaler Ensemble, aber auch vom Theater Basel selber, die sich dann immer zu neuen Szenen formieren. Alle, die Marthaler Aufführung kennen, wissen natürlich ungefähr, wie das dann aussieht. Das heißt, es wird manchmal sehr merkwürdig gelaufen. Es gibt so kleine Slapstick-Momente. Viel wird mit Teppichen gearbeitet, in die man sich einrollt oder die man neu verlegt im Saal, wobei es dann zu Komplikationen kommt, weil zwei Figuren gerade aufeinandertreffen. Und wer hat jetzt die Vorfahrt beim Teppich ausrollen? Also um solche kleinen Fragen geht es sehr viel zu lachen. Und das kippt aber immer wieder in dann eine große, große Melancholie, auch das Marthaler typisch, und das nehme ich jetzt vorweg schon mal, ich finde ziemlich gelungen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Sie hatten gerade Anna Fibrock erwähnt, die das Bühnenbild gemacht hat, und dann muss man noch einen dritten nennen, Sylvain Cambrelin, der steht am Pult und ist auch ein früher Mitstreiter von Marthaler. Er hat viel neue Musikerfahrung, aber ist auch ein guter Beethoven-Dirigent. Ist er verantwortlich für die Musikauswahl?
Teils. Da ist vor allen Dingen noch Johannes Harnay zu nennen als Mitstreiter. Er wird ein paar Abende auch dirigieren in Basel. Der ist selber auch Komponist und Dirigent, und er hat im Wesentlichen sich hergemacht über Kompositionsskizzen von Beethoven. Also hier ist zwar eine Musikliste abgedruckt, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich sitze jetzt in dieser Aufführung und ich höre Stück für Stück, und das heißt, es ist alles Beethovens Musik, und es wäre irgendwie ein Examen, ich wäre also mit Pauken und Trompeten buchstäblich durchgefallen. Ich kannte etliches überhaupt nicht, habe vieles nicht erkannt, es ist auch viel neu arrangiert, und es gibt natürlich durch diese Skizzen eben Werke, die vielleicht so eine Art Ur- oder Erstaufführung dann auch noch sind. Die gehen oft ganz schnell ineinander über, und das ist also so ein bisschen ein Raten, wenn man so möchte, aber das meine ich absolut positiv, denn wir haben sehr, sehr viele Raritäten und wenig Bekanntes an diesem Abend zu hören. Nein, es gibt nicht die Schicksalssymphonie, es gibt nicht Fidelio, worauf jeder wartet. Es gibt ein bisschen Missa Solemnis, zum Beispiel in die große Fuge, aber eben diese Raritäten. Und das ist ganz wunderbar, eher noch von denen, die das auf der Bühne singen und spielen, finde ich. Vom Orchester her ist das manchmal mir eine kleine Spur zu behäbig, ehrlich gesagt, und auch nicht ganz präzise. Aber das ist ein Abend, da geht es gar nicht so in erster Linie darum, was aus dem Graben jetzt ertönt, sondern wichtiger ist das in der Verbindung jetzt mit dem, was auf der Bühne passiert, wirklich. Also eine CD von diesem, was jetzt im Graben passiert, würde man sich nicht unbedingt auflegen. Aber als Gesamtkunstwerk in dieser Form ist das was ganz Eigenständiges und wirft tatsächlich immer wieder momenthaft auch nochmal einen Blick auf den von uns allen ja so gefeierten Beethoven, weil man plötzlich da neue musikalische Elemente bemerkt, was man gar nicht auf dem Schirm hatte. Und eines noch, weil wir haben ja Text gehört gerade, das ist meistens Heimito von Doderer aus Tagebüchern, aus Erzählungen, aus Notizen. Den kenne ich ein bisschen, aber dass es da so absurde, sowohl witzige wie existenziell bedrückende Noteintragung gleichsam gibt von ihm, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Also diese Verbindung macht es nochmal ganz speziell.
Tiefer Graben 8 von Christoph Marthaler, Anna Fibrock und Sylvain Cambrelin am Theater Basel. Jörn-Florian Fuchs war für uns dabei und die nächste Aufführung ist am Freitag um 19.30 Uhr. Wenn Gedichte einen Skandal auslösen können, dann ist das ja ein Hinweis, dass sie womöglich ziemlich gut sind. Zum Beispiel die Gedichte, die der französische Lyriker Charles Baudelaire unter dem Titel Les Fleurs du Mal veröffentlichte, die Blumen des Bösen. Im Jahr 1857 wurde er wegen Verhöhnung der öffentlichen Moral zu einer Geldstrafe verurteilt und 6 Gedichte wurden zensiert. Künstlerinnen und Künstler aber haben sich von Baudelaires Sprachbildern zu eigenen Werken inspirieren lassen. Die zeigt jetzt eine Ausstellung in Berlin im Haus der Sammlung Scharf-Gerstenberg. Und sie heißt Böse Blumen. Simone Reber war dort.
In der dunklen Hölle breitet der Teufel seine Flügel aus, bereit für den nächsten Einsatz. 1891 widmete der französische Symbolist Odilon Redon einen Grafikzyklus den Blumen des Bösen von Charles Baudelaire. Ehre und Lob dir, Satan, in den Höhen des Himmels, wo du herrschtest, und in den Tiefen der Hölle, wo du besiegt im Schweigen sinnst, lauten die Verszeilen zum Bild des Teufels. Der Zyklus aus der Sammlung Scharf-Gerstenberg war Ausgangspunkt für die schillernde Ausstellung der Berliner Nationalgalerie Böse Blumen, die assoziativ an die Gedichte von Baudelaire anknüpft.
Was sind eigentlich die bösen Blumen? Gute Frage, es gibt sie gar nicht. Der Band heißt so und es gibt kein einziges Gedicht, das so heißt. Aber es gibt eine Widmung von Baudelaire an Gautier, einen Dichterfreund, und dem widmet er seine kränklichen Blumen. Also die Blumen sind eigentlich die Gedichte selbst.
Sagt Kiliki Zacharias, die Leiterin der Sammlung Scharf-Gerstenberg. 1857 war Charles Baudelaire dazu verurteilt worden, 6 Gedichte aus seinem Lyrikband zu entfernen. Sein Verleger ließ die zensierten Verse knapp 10 Jahre später in Brüssel drucken, mit einem Titelblatt des belgischen Karikaturisten Félicien Robs. Da wachsen einem Skelett dürre Äste aus den Fingerknochen, eine Schlange windet sich um das Becken, darunter faulen die 7 Todsünden. Die Recherche hat Spaß gemacht, sagt Co-Kuratorin Julietta Scharf, Vorsitzende der Stiftung Sammlung Scharf.
Wir haben uns tatsächlich, wir waren zusammen in Brüssel, ein bisschen auf die Jagd gemacht in Brüssel nach Félicien Robs, in grafischen Sammlungen, in Antiquariaten und so weiter. Und sind dann eigentlich buchstäblich mit einem Koffer voll Grafiken zurückgekommen, die eben jetzt auch zur Stiftung Sammlung Scharf gehören, sodass die Stiftung auch um diese Dinge erweitert wird.
Mal amüsant, mal abstoßend spielt die Ausstellung mit der Grenzüberschreitung, die Charles Baudelaire in seinen Versen anlegt. 18 Gedichte widmet er seiner geliebten Jeanne Duval. Die Kreolin aus Haiti war in Paris stadtbekannt, wurde von Nadar fotografiert und von Monet gemalt. Für Baudelaire ist sie ein erbarmungsloser Dämon und eine kalte Hoheit. Pornokrates nennt der belgische Zeichner Félicien Robs seine Radierung einer nackten Herrscherin.
Das ist eigentlich eine Verbildlichung der Frau, die Baudelaire immer wieder besingt. Das ist eine recht füllige, nackte Dame in Schnürstiefeln, die auf einem Mäuerchen entlang spaziert und an der Leine vor ihr geht, von ihr gehalten, ein riesiges Schwein mit großen wackelnden Ohren. Und auf der Mauer unterhalb sieht man Allegorien der Künste, also die Poesie, die Bildhauerei und die Malerei. Und über die stolziert sie hinweg.
In der Realität hatte Baudelaire seine Geliebte mit Syphilis angesteckt. Ein Jahr nach Erscheinen der Fleur du Mal war Jeanne Duval gelähmt. Der Dichter bezahlte ihr das Pflegeheim. Man muss schon manchmal schlucken in dieser Ausstellung, die Millimeter entfernt vom Abgrund des schlechten Geschmacks balanciert. Böse Blumen, das ist das Unheimliche im vermeintlich Schönen. Baudelaire, sagt die Kuratorin Kiliki Zararias, gelingt es, Ideal und Realität zu kombinieren.
Er schafft das Banale, das Schreckliche, Alltägliche zu verbinden mit dem Wundervollen, Geheimnisvollen und Schönen. Und dieser Spagat, das macht ihn so irrsinnig modern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam das Grauen eine neue Dimension. Verfall und Verwesung nagen an den fantastischen Gestalten zwischen Tier, Pflanze und Mensch, die Bernhard Schulze Migows nennt und die in einer großartigen Rauminstallation gezeigt werden. Bilder vom Atompilz über Nagasaki üben in ihrer gefrorenen Absolutheit eine erschreckende Faszination aus.
Es gab Pin-Up-Girls, die auf Atombomben ritten. Es gab Torten in Form von Atombomben und bis heute ist der Name Bikini im Umlauf. Und keiner macht sich klar, dass das eigentlich auf das Bikini-Atoll zurückgeht, wo eben diese Bomben gezündet wurden, testweise.
Am Ende tauchen sie wieder auf, die bösen Blumen, die sieben Todsünden. Der Zero-Künstler Otto Piene stellt sieben schwarze Tulpen in einen dunklen Raum und lässt sie unter Stroboskopblitzen aufblasen. Da ist Satan wieder aus der Hölle gestiegen. Nach diesem Wechselbad der Gefühle braucht man erst einmal eine Stärkung. Aber Vorsicht, auf den Tischen im Café stehen fleischfressende Pflanzen.
Simone Reber über böse Blumen. Die Ausstellung in der Sammlung Schaff-Gerstenberg in Berlin ist bis Anfang Mai 2025 zu sehen. Und jetzt folgt hier die Kulturpresseschau mit Lotta Wieden und die blickt diesmal weit voraus.
Der amerikanische Autor und Leiter der technischen Entwicklung bei Google, Ray Kurzweil, hat die Erfindung des Internets, des Smartphones und der generativen KI früh vorausgesehen. Die Welt listet nun Kurzweils neueste Prognosen auf, erschienen in seinem jüngst veröffentlichten Buch »Die nächste Stufe der Evolution – Wenn Mensch und Maschine eins werden«. Demnach kommt der letzte, herkömmliche Mensch um etwa 2045 zur Welt. Für alle danach Geborenen werde die millionenfache Erweiterung des eigenen Gehirns gewissermaßen Standard sein. Wohin das dann führt? Kurzweil? Menschen, die heute bereits geboren sind, könnten lernen, wie Fische unter Wasser zu atmen oder wie Vögel zu fliegen. Höchste Zeit also, mal nach vorne zu schauen. Angesichts des jüngsten Streits in der Schriftstellervereinigung Pen Berlin und dem Austritt von 25 Mitgliedern wegen der gerade beschlossenen Resolution zum Nahostkonflikt zeigt sich Dennis Yücel, Sprecher des Pen Berlins, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung demütig. Und er gesteht Fehler ein. Aber wir sind ein junger Verein, da geht auch mal was daneben, da kann man sich auch mal eine blutige Nase holen und richtig ärgern. Er, Yücel, lade alle Ausgetretenen ein, sich zu fragen, ob sie ihre Enttäuschung über eine Resolution höher gewichten wollen als die Menschenrechtsarbeit dieses Vereins. Er bitte alle darum, großzügiger zu sein mit dem, was man mit dem Verein hier gemeinsam versuche. Denn, so Yücel, das wahre Ausmaß der Verwerfungen in der deutschen Einwanderungsgesellschaft durch den 7. Oktober und den Gazakrieg werde sich ohnehin erst in den nächsten Jahren zeigen. Da wir bei Schriftstellern sind. In der Taz fordert der georgische Schriftsteller Sasa Burchuladze von der EU so schnell wie möglich Sanktionen gegen den Oligarchen Bidzina Ivanishvili, Gründer der Partei Georgischer Traum und derzeit mächtigster Mann Georgiens. Sasa Burchuladze: Helft uns, denn sonst wird dieses schöne Land sehr bald verschwinden. Putin führe eine hybride Invasion in Georgien durch. Er hat Syrien verloren, den Iran verloren, in der Ukraine sieht es nicht gut für ihn aus. Er will wenigstens dieses kleine Land mit 3,5 Millionen Einwohnern annektieren. Das andere Land, das Putin wenigstens teilweise gerne hätte, heißt, wie schon erwähnt, Ukraine. In der FAZ klamüsern ein Juraprofessor, Sönke Ahrens, und ein Theologe, Konstantin Plaul, gemeinsam auseinander, warum es sinnvoll und geradezu geboten ist, einerseits mit Putin zu verhandeln und gleichzeitig mehr und bessere Waffen in die Ukraine zu schicken. Dabei zitieren Ahrens und Plaul Kant und aus dem Völkerrecht. Und sie erinnern an die biblische Geschichte des barmherzigen Samariters. Sie wissen schon, der Samariter stößt auf einen von Räubern übel geschundenen Mann. Er kümmert sich um ihn. Frage der beiden Autoren: Worin hätte die Barmherzigkeit des Samariters gelegen, wenn er etwas früher gekommen wäre, während die Räuber gerade ihr grausiges Werk taten? Wenn Sie finden, diese Kulturpresseschau war sehr politisch, geben wir Ihnen recht. Deswegen enden wir hier mit einer musikalischen Vision. Die Musik ist ein so starkes Erlebnis, ich kann einfach nicht aufhören, erzählt der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt dem Berliner Tagesspiegel. Blomstedt ist 97 Jahre alt. Gerade hat er 2 Konzerte in Bamberg dirigiert. Ab 19. Dezember folgen 3 weitere mit den Berliner Philharmonikern in Berlin. Wie er das schafft, fragt der Tagesspiegel. Blomstedt: Die Tage sind vollgestopft mit Proben und Konzerten. Und das macht Spaß.
Da hat jemand seine Berufung gefunden. Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.